Wir wollen heute Abend Richter 8 aufschlagen, aber noch ein, zwei Verse aus dem Ende des 7. Kapitels dazu lesen in Bezug auf Ephraim. Richter 7, Vers 24. Und Gideon sandte Boten in das ganze Gebirge Ephraim und ließ sagen: Kommt herab Midian entgegen und nehmt ihm die Gewässer bis Betbara und den Jordan. Da wurden alle Männer von Ephraim zusammengerufen und nahmen ihnen die Gewässer bis Betbara und den Jordan. Und sie fingen die zwei Fürsten von Midian, Oreb und Seb, und sie erschlugen Oreb an dem Felsen Oreb, und Seeb erschlugen sie bei der Kelter Seeb. Und sie jagten Midian nach. Und die Köpfe Orebs und Seebs brachten sie zu Gideon an die andere Seite des Jordan. Und die Männer von Ephraim sprachen zu ihm: Was ist das für eine Sache, die du uns getan, dass du uns nicht gerufen hast, als du hinzogst, um gegen Midian zu kämpfen? Und sie zankten heftig mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Was habe ich nun getan im Vergleich mit euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiesers? In eurer Hand hat Gott die Fürsten von Midian, Oreb und Seeb gegeben. Und was habe ich tun können im Vergleich mit euch? Da ließ ihr Zorn von ihm ab, als er diese Worte redete. Und Gideon kam an den Jordan, er ging hinüber, er und die 300 Mann, die bei ihm waren, ermattet und nachjagend. Und er sprach zu den Männern von Sukkot: Gebt doch dem Volk, das mir nachfolgt, einige Laibe Brot, denn sie sind ermattet. Und ich jage den Königen von Midian, Sebach und Zalmunna nach. Und die Obersten von Sukkot sprachen: Ist die Faust Sebachs und Zalmunnas schon in deiner Hand, dass wir deinem Heer Brot geben sollten? Da sprach Gideon, wenn der Herr Sebach und Zalmunna in meine Hand gibt, werde ich euer Fleisch mit Dornen der Wüste und mit Stechdisteln zerdreschen. Und er zog von dort nach Pnuel hinauf und redete zu ihnen auf dieselbe Weise. Und die Männer von Pnuel antworteten ihm, wie die Männer von Sukkot geantwortet hatten. Da sprach er auch zu den Männern von Pnuel und sagte: Wenn ich in Frieden zurückkomme, so werde ich diesen Turm niederreißen. Sebach und Zalmunna waren aber in Karkor und ihr Heer mit ihnen, etwa 15.000 Mann, alle, die übrig geblieben waren, vom ganzen Lager der Söhne des Ostens, und 120.000 Mann, die das Schwert zogen, waren gefallen. Und Gideon zog den Weg zu den Zeltbewohnern hinauf, östlich von Nobach und Jogbeha, und er schlug das Lager, und das Lager war sorglos. Und Sebach und Zalmunna flohen, und er jagte ihnen nach, und er fing die beiden Könige von Midian, Sebach und Zalmunna, und das ganze Lager versetzte er in Schrecken. Und Gideon, der Sohn des Joas, kehrte aus dem Kampf zurück von der Anhöhe Heres herab, und er fing einen Jüngling von den Männern von Sukkot und befragte ihn, und dieser schrieb ihm die Obersten von Sukkot und seine Ältesten auf, 77 Mann. Und er kam zu den Männern von Sukkot und sprach: Seht hier, Sebach und Zalmunna, deren wegen ihr mich verhöhnt habt, indem ihr spracht, ist die Faust Sebachs und Zalmunnas schon in deiner Hand, dass wir deinen Männern, die ermattet sind, Brot geben sollten? Und er nahm die Ältesten der Stadt und Dornen der Wüste und Stechdisteln, und er züchtigte die Männer von Sukkot damit. Und den Turm in Pnuel riss er nieder und erschlug die Männer der Stadt. Und er sprach zu Sebach und zu Zalmunna: Wie waren die Männer, die ihr bei Tabor erschlagen habt? Und sie sprachen: Wie du, so waren sie, jeder an Gestalt wie ein Königssohn. Und er sprach: Das waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter, so wahr der Herr lebt. Wenn ihr sie am Leben gelassen hättet, so erschlüge ich euch nicht. Und er sprach zu Jether, seinem Erstgeborenen: Steh auf, erschlage sie. Aber der Knabe zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch ein Knabe war. Da sprachen Sebach und Zalmunna: Steh du auf und stoß uns nieder, denn wie der Mann, so seine Kraft. Und Gideon stand auf und er schlug Sebach und Zalmunna, und er nahm die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Und die Männer von Israel sprachen zu Gideon: Herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn, denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Und Gideon sprach zu ihnen: Nicht ich will über euch herrschen und nicht mein Sohn soll über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Und Gideon sprach zu ihnen: Eine Bitte will ich von euch erbitten. Gebt mir jeder die Ohrringe seiner Beute. Denn sie hatten goldene Ohrringe, weil sie Ismaeliter waren. Und sie sprachen: Gern wollen wir sie geben. Und sie breiteten ein Oberkleid aus und warfen jeder die Ohrringe seiner Beute darauf. Und das Gewicht der goldenen Ohrringe, die er erbeten hatte, war 1700 Sekel Gold, außer den Halbmonden und den Ohrgehängen und den Purpurkleidern, die die Könige von Midian trugen, und außer den Halsketten, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Und Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt auf in Ophra. Und ganz Israel hurte diesem dort nach. Und es wurde Gideon und seinem Haus zum Fallstrick. So wurde Midian vor den Kindern Israel gebeugt, und es erhob sein Haupt nicht mehr empor, und das Land hatte in den Tagen Gideons 40 Jahre Ruhe. Soweit Gottes Wort. Wir hatten ja dieses Thema Gideon in drei Teile geteilt, die wir sehr einfach deklariert hatten: vor dem Kampf, im Kampf, nach dem Kampf. Heute sind wir beim dritten Teil. Nach dem Kampf, das heißt nach dem eigentlichen Kampf. Die eigentliche Hauptschlacht, die eine sehr eigenartige war, 300 Männer, die überhaupt nicht mit Kriegsgerät bewaffnet waren, sondern nur mit Posaunen, mit Krügen und Fackeln, hatten ein Heer von 135.000 Mann besiegt, indem die Feinde sich gegenseitig umgebracht haben, 120.000 von ihnen. Nur 15.000 war die Flucht gelungen, wie wir das in unserem Kapitel gelesen haben. Wir hatten gesehen, in Kapitel 6 war die Vorbereitung Gideons für diesen Kampf gewesen. In Kapitel 7, in der ersten Hälfte, war die Vorbereitung des Heeres für diesen Kampf gewesen. Und das bedeutete eine Reduzierung von 32.000 auf 300, damit Gott allein die Ehre würde. Nun, wie gesagt, geht es in dem Abschnitt, was wir heute gelesen haben, einmal darum, diesen Flüchtenden nachzujagen, diesen 15.000, die dieser großen Schlacht entkommen waren, vielleicht sogar noch etwas mehr, weil wir wissen nicht, wie viele die Ephraimiter noch erschlagen haben. Die 15.000, die waren dann, die wirklich noch über den Jordan gekommen waren, nicht? In Kapitel 8. Und wie gesagt, hier, um den Flüchtenden den Weg abzuschneiden, hatte dann Gideon Boten an die Ephraimiter entsandt. Sie sollten ihm entgegenkommen und damit dem Heer, dem flüchtenden Heer der Midianiter, den Weg abschneiden, was ihnen auch gelang. Jedenfalls teilweise, sodass nur noch wirklich ein Überrest von 15.000 Mann auch diesem Heer der Ephraimiter entkommen konnten. Während wir gestern vielleicht mehr gesehen haben, Satan in seiner Macht als brüllender Löwe, ein Heer von 135.000 Mann ist kein kleines Heer, nicht? Vor allem, wenn wir daran denken, dass das Heer Gideons zum Schluss auf 300 Personen geschrumpft war. Dann stand ihm die ganze Macht des Feindes entgegen. Eine Macht, die er unmöglich menschlich mit menschlichen Mitteln besiegen konnte. Wir hatten gesehen, dass mindestens 400 feindliche Krieger auf jeden Israeliten kamen, auf einen Israeliten nicht. Menschlich gesprochen unmöglich. Da war die ganze Macht des Feindes. Was dazu nötig war, immer wenn wir es mit der Macht des Feindes zu tun haben, wir haben gesehen, es war natürlich nötig, praktische Gerechtigkeit, die Götzen mussten entfernt werden, aber was vor allem nötig war, war Glauben. Und wir hatten gesehen, wie Gott diesen Glauben von Gideon gestärkt hatte, bis zum Schluss auch noch durch diesen Traum des feindlichen Soldaten und dessen Deutung. Aber nun hat in diesem Nachfolgenden, nach der Hauptschlacht, hat Gideon es nicht mehr zu tun mit der Macht des Feindes, sondern mit der List des Feindes. Ich meine das, wenn wir das jetzt im Bilde sehen. Satan tritt uns entweder mit seiner Macht entgegen oder in seiner List. Und das sehen wir jetzt in Kapitel 8. Zuerst benutzt Satan die Ephraimiter, den Stamm Ephraim, um Gideon zu Fall zu bringen. Dann benutzt er die Bewohner von Sukkot und Pnuel, um Gideon zu Fall zu bringen. Dann benutzt er die beiden zuletzt gefangenen Könige, Sebach und Zalmunna, um ihn zu Fall zu bringen. Und zum Schluss benutzt er das eigene Volk, das mit ihm gezogen war, das Volk Israel, um ihn zu Fall zu bringen. Geschwister, und das ist immer die List des Feindes ist oft viel gefährlicher als seine Macht. Vor der Macht haben wir Furcht und wenden uns an Gott. Aber wenn die große Schlacht geschlagen ist, wenn wir meinen, Satan ist besiegt, dann kommt seine List. Und dann sind wir nicht aufmerksam und dann fallen wir vielleicht, wie Gideon. Am Anfang ist er noch sehr aufmerksam. Er ist sehr auf der Hut, er handelt im Glauben ganz am Ende. Da legt sich die Schlinge um seinen Fuß. Und er fällt hin. Wir haben das gelesen, dass ein Fallstrick war für ganz Israel, für Gideon und sein Haus. Dieses Ephod, was er da gemacht hat. Also, wir haben es hier mehr mit den Versuchungen Satans zu tun. Die erste Versuchung geschah durch das Verhalten Ephraims. Ephraim hatte noch eine große Rolle gespielt in den Tagen der Richterin Deborah. Man kann das in ihrem Lied entnehmen, da ist ein Vers dem Stamme Ephraim gewidmet in ihrem Lied, wo sie davon singt, wie Ephraim standhaft war in diesem Kampfe, dort gegen die Kanaaniter. Dort waren sie eine Säule des Heeres Israels gewesen, der Stamm Ephraim. Das muss sich in der Zwischenzeit geändert haben. Es war jetzt einige Jahrzehnte vergangen. Ephraim war nicht mehr das, was es zur Zeit Deborahs gewesen war. Gideon hatte sie zu der Hauptschlacht nicht eingeladen gleichsam, sondern als die Hauptschlacht geschlagen war, da bat er sie einzugreifen in den Kampf und dem flüchtenden Heer den Weg abzuschneiden, was ihnen auch gelang. Und es war ihnen geschenkt worden, 2 der 4 Könige der Midianiter, das waren ja zum größten Teil Stadtkönige, zu töten. Und wir haben das gelesen, die Ephraimiter sind beleidigt. Geschwister, eine erste Lektion für uns. Ganz praktisch. Bist du schon mal beleidigt gewesen? Wer von uns könnte die Hand heben und sagen, ich war noch nie beleidigt. Ich habe noch nie so eine Empfindung gehabt, die wir kennen das gut, was das ist, nicht? Beleidigt sein. Wir kennen das vielleicht aus dem Geschäftsleben. Aber davon spreche ich jetzt gar nicht. Kennen wir das auch unter dem Volke Gottes? Im Versammlungsleben? Beleidigt sein? Kann hier jemand die Hand heben und sagen, noch nie eine Spur war bei mir davon an Empfindung da? Die Ephraimiter waren beleidigt, nicht? Geschwister, das ist uns klar. Beleidigt sein ist immer ein Zustand, der aus dem Fleisch kommt. Ist das klar? Ich glaube, ist uns klar, nicht, dass das so ist. Der neue Mensch ist nie beleidigt. Wer beleidigt ist, ist immer der alte Mensch. Das muss uns, ist allen klar, nicht? Beleidigt sein müssen wir immer vor dem Herrn verurteilen, wenn es diese Empfindung denn in unserem Herzen hochkommt. Wir sollten sie keinesfalls nähren und pflegen. Aber das geht sehr gut, nicht? Da kann man sich richtig schön reinsteigern. Der hat mich 2-mal nicht gegrüßt. Der muss was gegen mich haben. Ich grüße den auch nicht mehr. Ein Beispiel, nicht? Oder nehmen wir ein anderes. In einem größeren Zeugnis ist vielleicht ein Chor. Du wärst gern dabei, aber der den Chor leitet, der hat den Eindruck, deine Stimme ist für einen Chor nicht so ganz geeignet. Er fragt dich nie. Jetzt kann man Chöre verschiedener machen, kann sie so machen, dass man sagt, jeder soll dabei sein. Egal, ob er gut singt oder nicht so gut singt. Aber ich kenne auch Chöre, auch unter uns, da ist man auf Qualität bedacht. Tja, und dann wärst du so gerne dabei, aber du wirst nie gefragt. Und wenn du dann mal selbst fragst, sagt man dann lieber nicht. Können wir vorstellen, was da im Herzen sein kann? Es gibt so viele Möglichkeiten, beleidigt zu sein, nicht? Das ist also nie gut. Aber interessant ist doch hier, wie ein Gideon auf diese Versuchung reagiert. Ich hatte vorhin gesagt, Ephraim war nicht mehr in einem so guten Zustand wie in den Tagen Deborahs. Jetzt könnte man sagen, ja gut, sie sind ja auch nicht gerufen worden. Ich will an einer Stelle hier zeigen, dass sie lässig waren. Sie waren ja dann mit den beschwichtigenden Worten eines Gideons, da legte sich ihr Zorn, nicht? Sind sie dann mit den 300 mit weiter hinterhergegangen, den 15.000 nachzufolgen? Was haben wir in Vers 4 gelesen? Und Gideon kam an den Jordan, er ging hinüber, er und die 300 Mann. Ach, die Ephraimiter hatten sich schon wieder verabschiedet. Das kleine Geplänkel da, wo sie die 2 Könige haben getötet, das war ihnen genug Einsatz. Jetzt reichte es aber nicht. Die 15.000, na lass doch Gideon machen. Da sehen wir es deutlich. Wenn sie wirklich in einem guten Zustand gewesen wären, nochmal, das Beleidigtsein war schon kein guter Zustand, aber wenn sie noch wirklich geeifert hätten für Gott und gesagt hätten, wir sind ja nur nicht gerufen worden, aber jetzt sind wir da, jetzt machen wir bis zum Ende mit. Nein, haben sie nicht gemacht, haben sich schon wieder verabschiedet, sodass Gideon mit seinen 300 Mann alleine war. Da sehen wir, dass sie nicht in einem guten Zustand waren. Aber nicht wahr, jetzt hätte Gideon ihnen das ja auf den Kopf zusagen können. hätte gesagt, nein, ich habe euch nicht gerufen, weil es mangelt euch an Eifer und an Hingabe für den Herrn. Hätte er tun können, nicht? Hat er nicht getan. Sondern er hat in völliger Gnade gesprochen. Er hat das, was sie getan haben, sehr groß herausgestellt. Die Nachlese Ephraims ist besser als die Weinlese Abiesas. Abiesas war ja, das war seine Familie, nicht? Er war ein Abieseriter. Weil es ihnen geschenkt worden war von Gott, die zwei Könige der Midianiter zu töten. Gideon sagt gleichsam, ich habe ja nur die einfachen Soldaten getötet, aber ihr habt die Köpfe getötet. Und das stellt er ganz groß heraus. Welch eine Gnade, wie er ihnen begegnet. Geschwister, wenn wir in solche Situationen kommen, wo wir von Geschwistern angegriffen werden, weil sie vielleicht beleidigt sind oder aus irgendeinem anderen Grund sich verbal gegen uns äußern, dann lasst uns zum Herrn flehen, dass wir die rechte Weise finden, zu antworten. Es ist keine Schwierigkeit, jedenfalls in vielen Fällen nicht, genauso zu kontern, nicht? Ein Wort gibt dann das andere. Und dann wird der Graben tiefer und die Verbitterung größer. Dann bleibt es nicht nur bei einem Beleidigtsein, dann wird es ein Verbittertsein. Das ist so schnell geschehen. Einer der nächsten Richter, ihr müsst das, könnt das mal zu Hause nachlesen, Jephtha, er hatte diese Weisheit nicht. Da waren die Ephraimiter wieder beleidigt. Und Jephtha tut genau das Gegenteil von Gideon. Er stellt ganz groß raus, was er getan hat. Haut richtig, sage ich mal, auf den Putz. Und dann kommt Bürgerkrieg. Ja, das ist die Folge dann. Jephtha hatte nicht die Weisheit eines Gideon, der hier beschwichtend sprach. Es war eine Weisheit, die wir schon, das ist natürlich nicht erblich, nicht Weisheit, die hatten wir schon bei seinem Vater gefunden. Wir hatten das gesehen, wie der Vater seinen Sohn dort schützt, als er den Baalsaltar umgerissen hatte, nicht, und die Bewohner der Stadt den Gideon den Prozess machen wollten. Da war es der Vater, der sagte, ja, wenn Baal so ein großer Gott ist, kann der sich nicht selbst wehren. War auch eine sehr Weisheit, so das seinem Sohn aus dieser Anfeindung herauszunehmen. Hier sehen wir auch, aber es ist Gott, der diese Weisheit schenkt. Wir dürfen immer wieder darum bitten. Ich habe es einmal auf einer Konferenz erlebt, dass ein älterer Bruder einen Gedanken äußerte, der lehrmäßig falsch war. Und er war so entscheidend auch für den weiteren Vorgang, dass man das nicht stehen lassen konnte. Aber es war ein älterer Bruder gewesen. Und ich fragte mich, wie kann man das richtig stellen, ohne diesen älteren Bruder vor den Kopf zu stoßen, ohne ihn bloßzustellen. 15 Minuten gingen die Rädchen da oben im Kopf, mir fiel nichts ein, dann kam eine Pause, die in der Konferenz geplant war. Und nach der Pause stand unser Bruder Max Billeter auf und korrigierte das. In einer so schönen Weise, da bin ich in der nächsten Pause zu ihm gegangen, habe gesagt, du, ich habe die ganze Zeit überlegt, aber wie du das gemacht hast, das war wunderbar. Der alte Bruder hat gar nicht gemerkt, dass du ihn korrigiert hast. Der musste überhaupt nicht verletzt sein. Und die Sache war richtig gestellt. Und dann sagte mir Max, ja Horst, was meinst du denn, was ich getan habe? Ich habe 20 Minuten zum Herrn geschrien. Um Weisheit, das zu regeln, ohne den Bruder zu verletzen. Ach, möchte der Herr uns schenken, im brüderlichen Zusammensein so zu reagieren, dass möglichst wenig Wunden entstehen. Wir kommen dann zu der nächsten Versuchung durch Satan. Das sind die Bewohner von Sukkot und Phnuel. Phnuel ist nur ein anderer Vokal, ist aber derselbe Ort wie Pniel. jener Ort, an dem Jakob mit Gott gerungen hat. Und Gott dann, wo er dann zu Gott sagte: Ich lasse dich nicht, du habest mich denn gesegnet. In einer gewissen Weise ein Wendepunkt im Leben Jakobs. Das war ein berühmter Ort. Sukkot auch, war auch eine Stadt, die mit Jakob verbunden ist. In Sukkot heißt Hütten. Dort war Jakob eigentlich dann nach Pniel hingekommen. Das war vor den Toren von Sichem. Dort hatte er ein Feld gekauft, hatte ein Haus gebaut und sein Vieh war in Hütten untergebracht. Kann man nachlesen. Und da gab er diesem Ort wegen dieser Hütten, die er für das Vieh gemacht hat, den Namen Sukkot, was Hütten heißt. Also geschichtsträchtige Orte, Orte mit Tradition. Geschwister, wir haben auch eine Tradition, nicht? Eine Brüdertradition. Sind wir auch stolz drauf, ne? Wir haben auch unseren Turm, nicht? Die Pniel oder Pnuel, die hatten einen Turm. Wir halten auch Dinge hoch, wie ein Turm hoch ist. Die Frage ist nur, ob es noch Wirklichkeit ist oder nur noch Form. Müssen wir uns wirklich fragen. Ist noch Wirklichkeit da? Wir sagen oft, wir sprechen von den Zeugnissen seiner Versammlung. Sind wir das wirklich noch? Das Zeugnis der Versammlung des lebendigen Gottes. Wir sollten sehr vorsichtig sein. Vor vielen Jahren schrieb Klaus Sander mal einen Artikel darüber, dass er sagt, wir können uns selbst nicht als Zeugnis bezeichnen. Zeugnis gibt immer Gott von einer Sache. Wir sollten uns nicht selbst bezeugen. Wir sollten vorsichtig sein darin. Möge Gott Gnade schenken, dass er uns dieses Zeugnis vielleicht ausstellen kann. Ja, hier war also traditionsreiche Stätte, aber wir sehen an ihrem Verhalten, dass das natürlich nur noch Form war. Diesem ermatteten und trotzdem nachjagenden Heer verweigerten sie jede Hilfeleistung. Das Verhalten, was sie an den Tag legten, nennt man Opportunismus, nicht? Die wussten noch nicht, wie die Sache ausging. Die sagten: Sind die beiden Könige schon da in deiner Hand? Ja, wenn ja, dann würden sie ihm schon mit Brot zur Hilfe kommen. Aber solange das noch nicht entschieden war, ja, wenn dann der Feind sieht und erfährt, dass wir dich unterstützt haben, dann sind wir dran, nicht? So, klar, haben die gedacht. Das Fähnchen hübsch nach dem Wind ausgerichtet. Und da der Wind im Moment noch nicht klar war, naja, dann stellte man sich auch nicht klar. Wie schlimm, sie gaben ihnen kein Brot. Jetzt möchte ich einmal, weil auch viele Junge da sind, das ganz anders, oder auf einen ganz anderen Aspekt kommen. Hier also gab es kein Brot zur Unterstützung des ermatteten Heeres von diesen 300 Personen. Aber da ist einer, der gibt dir sein Brot. Der sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Er möchte, dass du von dem Brote isst und von dem Kelche trinkst. Und jetzt ist die Frage, ob du das annimmst, dieses wunderbare Geschenk, was er gibt, oder ob dich das nicht interessiert. Wie gesagt, hier war die Situation gerade umgekehrt, nicht? Hier gaben sie kein Brot denen, die danach verlangten. Beim Herrn ist das umgekehrt. Er gibt es dir. Und du schlägst es aus? War nur eine kleine Anmerkung am Rande. Welche Gefahr bestand hier? Die Gefahr für Gideon war, dass er in Rage geriet über diese Verweigerung der Unterstützung und sofort diese beiden Städte bestraft hätte. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Dass er es konnte, sehen wir ja nachher. Er tat es ja nachher. Und die Gefahr für ihn bestand, dies sofort zu tun. Und was wäre dann gewesen? Dann wäre der Feind weiter weggeflüchtet. Das ist ja klar. Das hätte eine Zeit gedauert. Hätte ihn aufgehalten in Bezug auf seinen eigentlichen momentanen Auftrag. Geschwister, das ist oft eine List Satans. Der Herr hat uns einen kleinen, klaren Auftrag gegeben und er schiebt Dinge dazwischen und wir erledigen sie dann und werden abgelenkt von dem, was der Herr eigentlich im Moment von uns will. Diese Gefahr bestand hier. Das war eine List Satans. Da wäre der Feind vielleicht endgültig entkommen. Und diese List verfängt bei Gideon nicht. Er bleibt zielgerichtet in Bezug auf den eigentlichen Auftrag, das feindliche Heer vollständig zu vernichten. Er lässt sich nicht ablenken. Ich möchte vorsichtig sein. Ich kenne eine Situation aus der Schrift, wo man sagen könnte, ja, jetzt hat sich der Herr ablenken lassen. Der Herr lässt sich niemals ablenken, nicht? Ich denke an jene Situation, als er auf dem Weg war zu dem Hause des Jairus, des Synagogenvorstehers, der ihn gebeten hatte, sein Töchterlein zu heilen. Und da kam auf dem Weg etwas dazwischen, jene blutflüssige Frau. Es wird uns in allen Evangelien so geschildert. Und sie hat natürlich in einer gewissen Weise ihn für eine kurze Zeit, war natürlich vielleicht nur Minuten, aufgehalten. Aber der Herr, wissen wir doch, er hat diese Frau geheilt, er hat sich Zeit genommen für sie. So kann man das nicht generell sagen, dass wenn da eine große Linie ist und dann kommt ein kleiner Nebenzweig, dass wir immer sagen müssen, nichts da, das behalte ich im Auge. Man muss sich da vom Geist Gottes leiten lassen. Aber noch einmal, ich glaube, die größere Gefahr besteht, dass wir von einer großen Linie, die Gott uns gezeigt hat, durch viele, viele andere Dinge uns abhalten lassen und auf Nebenwege kommen. Mögen wir das erkennen, wo das der Fall ist. Denke an jenen Ausdruck, den Paulus zu Timotheus sagt, niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Geschäfte des Lebens, nicht? Man kann nicht beides gleichzeitig tun. Man kann nicht alle Dinge gleichzeitig tun. Nein, man muss klar erkennen, was ist jetzt mein Auftrag. Also auch dieser Schlinge entgeht Gideon. Dann finden wir in den Versen, da möchte ich nicht viel sagen, in Versen 10 bis 12, die endgültige Niederlage der Midianiter, auch dieser flüchtende Rest von 15.000 Mann wird eingeholt. Sie rechnen überhaupt nicht damit, denn wir haben gelesen, dass sie sorglos waren, Ende Vers 11. Damit hatten sie nicht gerechnet, dass Gideon und diese 300 Mann ihnen bis dahin nachjagen würden. Geschwister, auch das möchte ich einmal anwenden, wobei ich das mit Furcht tue, weil ich selbst sicher das in meinem Leben auch sehr oft nicht richtig gemacht habe. Ich meine mal folgendes Beispiel. Du betest für die Errettung eines Menschen. Du betest viele Tage, viele Monate, es tut sich nichts. Und dann gibst du auf. Wie oft ist uns das sowas schon gegangen? Wir haben dieses Ziel nicht bis zu Ende verfolgt. Wir sind müde geworden. Wir haben aufgehört. Ich denke, das ist eine Situation, die wir alle gut kennen. Nicht bis zum Ende durchgehalten. Wir wissen von einem König Israels, ein böser König eigentlich, dem Gott einen Sieg über den Feind schenken wollte und er sollte mit den Pfeilen auf den Boden schlagen. Und dann schlug er und dann hielt er inne. Und dann wurde ihm gesagt, warum hast du denn nicht nochmal geschlagen? Warum hast du innegehalten? Dann hättest du das feindliche Heer völlig besiegt. So, wie oft geht uns das so, dass wir eine Sache nicht zu Ende machen? Zum Beispiel eine Sache, wofür wir beten, dass wir dann aufgeben. Hier, das hat also Gideon nicht gesagt. Er hat also nicht gesagt, von den 135.000, die da ursprünglich waren, sind 120.000 tot. Die restlichen 15.000 lasse springen. Die können gegen uns nichts mehr ausrichten. Es reicht doch. Nein, bis zum Letzten hat er den Feind verfolgt. Das war sicher auch nach den Gedanken Gottes. Das nur noch zu diesem Abschnitt. Es gelang ihnen also, die beiden restlichen Könige, die geflüchtet waren, den Sebach und Zalmunna auch zu fangen. Und dann finden wir in den Versen 13 bis 17, dass er das Gericht, was er diesen beiden Städten angedroht hat, nun auch durchführt. Was ein bisschen verwunderlich ist, ist die verschiedene Form der Bestrafung. In Sukkot kostet es keinem das Leben direkt. Dieses Züchtigen mit Dornen und Wilddisteln, dabei denke ich nicht, dass sie umgekommen sind, diese 77 Ältesten und Vorsteher der Stadt. Die hatten ihre Wunden und Schmerzen, keine Frage, aber ich denke nicht, dass sie dabei umgekommen sind. Aber von der Stadt Pnuel oder Pniel wird alles Männliche getötet. Ein unterschiedliches Gericht. Und was auch noch verwunderlich ist, dass er eigentlich der Stadt Pnuel nur angedroht hatte, dass er ihren Turm schleifen würde. Und dann tut er das zwar auch, aber er tötet auch jeden Mann der Stadt. Ich kann dazu keine Auslegung direkt geben, habe auch nichts da gefunden, warum diese Behandlung bei dem zweiten Stadt sehr viel härter war eigentlich als bei der ersten. Er wird wohl seine Gründe gehabt haben. Geschwister, ich möchte das aber einmal auch wieder als eine praktische Anwendung nehmen. Eigentlich könnte man sagen, haben doch beide Städte genau das Gleiche getan. Sie haben diesem ermatteten 300 Personen den Beistand durch Nahrung verweigert. Das, was äußerlich getan wurde, war bei beiden Städten ganz genau dasselbe. Die Bestrafung war unterschiedlich. Und wir haben manchmal immer den Eindruck, wenn das getan wird, und die Strafe, dann muss in einer anderen Versammlung bei derselben Sache genau dieselbe Strafe kommen. Das empfinden wir als gerecht. Und wenn es nicht so geschieht, dann sagen wir, irgendeine der Strafen, entweder war die eine zu leicht oder die andere zu schwer. Aber so einfach sind die Dinge eben nicht. Nicht allein das äußere Tun macht das Maß der Strafe aus. Ich weiß nicht, ob eben die Haltung derer in Pniel noch schlimmer war als die in Sukkot. Das können wir aus den Zeilen nicht herauslesen. Aber eins ist klar, zweimal dieselbe Sache getan, ist nicht unbedingt dieselbe Sache. Es ist zum Beispiel das Maß der Verantwortlichkeit der Person, kann sehr unterschiedlich sein. Wenn wir denken, wie Gott gehandelt hat mit Mose, der einmal versagt hat, als er den Felsen zum zweiten Mal schlug. Welch eine drastische Strafe, weil es Mose war. Bekam er ein anderes Urteil als irgendjemand. So können wir also nicht einfach sagen, die Tat, die Strafe, das ist zu einfach. Dann kommen wir jetzt zu dem Abschnitt 18 bis 21. Hier finden wir die erste Schwäche Gideons. Es ist noch nicht eine sehr schlimme, aber wir finden eine Schwäche. Die List des Feindes. Einmal finden wir hier eine gewisse Schmeichelei. Und steter Tropfen höhlt den Stein. Wenn Sie sagen, er fragt nach den Männern, die dort erschlagen wurden bei Tabor, das waren seine Brüder gewesen, die Söhne seiner Mutter. Er fragt, wie sahen die denn aus? Wer war das so genau? Und dann sagen sie, sie waren wie du, ein jeder wie ein Königssohn. Oh. Dieser einfache Abisir-Ritter, der am Anfang noch gesagt hatte zu dem Engel des Herrn, dass seine Familie eine kleine ist, der da sehr demütig war, und diese Demut war echt, keine Frage. Er hatte doch gesagt zu Gott in Vers 15, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Tausend ist das Ärmste in Manasse und ich bin der Jüngste im Hause meines Vaters. Und jetzt kommt der Feind und sagt, die wir da erschlagen haben, sie waren wie du Königssöhne. Oh. Ja, so kommt der Feind. Der will uns stolz machen. Und wie gesagt, steter Tropfen höhlt den Stein. Wir werden das noch merken. Hier taucht zum ersten Mal diese Schmeichelei auf. Du bist wie ein Königssohn. Du stellst was dar. Was wir dann sehen bei Gideon, und das ist seine erste Schwäche hier, die Tötung dieser beiden Feinde, der beiden Könige, hält er für eine so nebensächliche Sache, dass er sagt, da mache ich meine Hände gleichsam nicht schmutzig mit. Das ist unter meiner Würde. Mich mit denen noch länger zu beschäftigen, das kann mein Sohn machen. Ein Jüngling. Geschwister, nachdem der Feind besiegt war, vollständig besiegt, sehen wir hier, wie Gideon anfängt, den Feind gering zu schätzen. Gering zu schätzen. Und da müssen wir ganz Obacht geben. Auch wenn wir durch die Gnade des Herrn einmal einen Sieg gegen den Feind errungen haben, dann lasst uns nie denken, dass dieser Feind ein schwacher Kerl ist, nicht? Satan bleibt Satan. Und wir können nicht meinen, dass das mit links geschieht. Nur weil der Herr uns einmal einen Sieg gegeben hat. Wir sehen diese Haltung, dass wir uns selbst überschätzen und den Feind zu gering schätzen, schon am Anfang bei der Landeinnahme, nicht? Da hatten sie Jericho, diese große, befestigte Stadt, erobert. Und dann kam dieser kleine Ort Ai. Ach, das machen wir doch mit links. Und dann haben sie sich gewaltig geirrt. Gewaltig geirrt. Wir wissen, es hatte seinen Grund in der Sünde Achans. Aber das war auch Überheblichkeit gewesen bei ihnen. Dass sie meinten, da müssen wir doch nicht das Ganze herschicken. Das machen wir doch im Nebenbei, erledigen wir diese kleine Stadt. Ja, das führt immer dazu, das ist geistlicher Hochmut, nicht? Und hier das sehen wir hier ein wenig aufblitzen bei Gideon. Er meinte, das könnte an seinen Sohn abtreten. Der konnte das aber nicht. Er war noch ein Jüngling und hatte wahrscheinlich noch nie jemanden getötet. Ich denke, das war der Grund, dass er davor zurückschreckte, das Schwert zu ziehen gegen diese Männer. Es ging ja von denen wirklich in dem Moment keine Gefahr aus. Die standen ihnen ja nicht mit dem Schwert gegenüber, dem Jüngling. Die standen da, wahrscheinlich gefesselt. Aber er brachte es nicht fertig, dieser Jüngling, einem Menschen das Leben zu nehmen. Darin war er nicht geübt, fürchtete sich, das zu tun. Können wir menschlich gut verstehen. Wir sehen auch in der Schrift, dass es jetzt übertragen aufs Neue Testament, dass es Dinge auch in der Versammlung Gottes gibt, die wir nicht einem Neuling übertragen können. Nicht ein Neuling, nicht? Es gibt Dinge, die nicht jeder tun kann, die man auch nicht einfach delegieren kann an jemand anders. Das geht nicht. Natürlich wollen wir, dass die jüngeren Brüder heranwachsen, auch in Dienste hineinwachsen, auch jüngere Schwestern in ihren Bereichen der Dienste. Aber wir müssen immer doch ihr Alter berücksichtigen, ihre geistliche Reife, und das muss mit Bedacht geschehen. Hier, das war nicht gut, was Gideon hier tat. Und so muss er letzten Endes auch dieses Gericht an diesen beiden Königen selbst vollziehen. Und dann sehen wir den nächsten Fehler. Er nimmt ihnen in Vers 21 die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. War das schon irgendeine Idee im Hinterkopf? Wir wissen, wozu sie später verwendet wurden. War das schon ein Gedanke daran? Solche Dinge kommen ja meistens nicht von jetzt auf gleich, nicht? Sowas wächst heran oft. Hier sehen wir den ersten Schritt zu dem, was später war, dieses Machen von dem Ephod. Er nahm etwas, hier die Halbmonde, die wohl aus Gold waren, von den Hälsen der Kamele. Vielleicht hat er auch nur gedacht, das will ich mir als Erinnerung aufbewahren. Nicht? Vielleicht hat er das im Moment gedacht, so als Erinnerung über diesen Sieg. Vielleicht nur das. Vers 22, jetzt kommt wir hatten also gesehen, Versuchung durch Ephraim. Versuchung durch diese beiden Städte, Versuchung durch diese beiden Könige, die ihm schmeichelten, wie ein Königssohn. Und wie diese Leute plötzlich in seinen Augen runtersanken, sodass er meinte, kann mein Sohn machen. Jetzt kommt die Versuchung durch das Volk im Allgemeinen. Vers 22, und die Männer von Israel sprachen zu Gideon, herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn, denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Wir wissen, dass Gideon hier noch nicht fällt. Er weiß das ganz klar von sich. Da sieht er klar, dass er dieses Angebot des Volkes nicht annehmen kann. Das sieht er klar. Und doch sehe ich eine Schwäche. Ich hätte eigentlich von Gideon einen Widerspruch erwartet zu dem, was das Volk ihm gesagt hat. Was hat das Volk gesagt? Warum möchte das Volk, dass er und sein Sohn und sein Enkel, also erbliches Königtum, darum geht das jetzt hier nicht, über sie herrschen sollten? Warum? Denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Das ist ihre Begründung, warum sie das gerne hätten, dass er und seine Nachkommen über sie regieren sollen. Denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Und Geschwister, eins hätte ich erwartet, dass Gideon gesagt hätte, ich habe das doch nicht getan. Das hätte ich eigentlich erwartet. Der mit seinen 300 Leutchen, Dieses Heer von 135.000, das wusste Gideon nur zu gut, dass das nicht er getan hat. Aber er widerspricht da nicht. Noch einmal, er weist dieses Angebot ab. Das ist gut so. Aber ich denke, er hätte stärker auftreten müssen. Er hätte diesem Volk sagen müssen, liebes Volk, ist euch nicht klar, wer uns den Sieg geschenkt hat? Das war doch ich nicht. Das war unser Gott. Hätte er nicht das Volk dazu bringen müssen, Gott die Ehre zu geben? Geschwister, vermissen wir noch was? Als Gott ihm erschienen war, dort an der Kelter, wo er den Weizen gerettet hat, da hat er dann einen Altar gebaut, hat Gott angebetet. Als Gott ihn da in das Lager hinabführte, damit er aus dem Mund der feindlichen zwei Soldaten hörte, dass er das Heer besiegen würde, wo Gott ihn dadurch so ermutigt hatte, dass er nun trotz der 300 Mann in diese Schlacht zog, sogar ohne Waffen, weil er Gott völlig vertraute. Was haben wir da gestern Abend gesehen? Was tat er? Er hat angebetet. Er hat angebetet. Und hier war das feindliche Heer vollkommen aufgerieben. Alle waren umgekommen. Der Sieg war vollständig. Ich vermisse etwas. Ich vermisse einen Altar und eine Anbetung Gottes. Merken wir die List des Feindes? Steter Tropfen höhlt den Stein. Es fehlt was. Und wir haben es auch hier daran gemerkt, dass er dem Volk nicht deutlicher verwiesen hat, dass der Sieg nicht durch ihn zustande gekommen ist, sondern alleine durch Gott. Das hätte er klarstellen müssen und so das ganze Volk zur Anbetung führen sollen. Ja, das wäre schön gewesen. Oh Geschwister, wie rasch ist es so, wenn der Herr uns in einer Sache Gelingen schenkt. Sei es im rein irdischen Bereich, sei es auch im geistlichen Bereich, wo wir ihm vielleicht da und dort dienen dürfen. Und er schenkt Gnade, dass wir uns diese Sache zuschreiben. Ist das nicht jedem von uns schon mal in einer gewissen Weise so ergangen, dass wir uns dann die Ehre gegeben haben, statt ihm? Noch einmal, sein Zustand ist noch nicht so schlimm hier, dass er diesem Wunsch der Israeliten nachkommt und sich gleichsam zum König machen lässt und seine Söhne nach ihm auch noch gleich das erbliche Königrecht bekommen. Aber dann merken wir in Vers 24, nicht? Und Gideon sprach zu ihnen, eine Bitte will ich von, ach, hätte er nur den Mund gehalten. Jetzt kommt es nicht. Er wollte sich ein Denkmal setzen. Wenn er dieses Ephod gedacht hätte, als etwas, was an diesen großen Sieg erinnern sollte, den Gott geschenkt hat. Zwar hätte Gott das so und so nicht gewollt, in Form eines Ephods oder so, nicht? So ein Siegesdenkmal. Aber ich hätte noch ein gewisses Verständnis gehabt, wenn er es zu Silo aufgerichtet hätte. Da, wo die Hütte Gottes noch war, der Tempel war ja noch nicht, nicht? Wo das Haus Gottes war. Wenn er dieses Denkmal in Verbindung mit Gott gebracht hat. Aber wo hat er das Ephod aufgestellt? In seiner Heimatstadt, in Ophra. Und damit brachte er den Sieg in Verbindung mit seiner Person. Wir hatten schon gesehen, dem Volk Israel nicht widersprochen, als sie sagten, du hast uns den Sieg geschenkt. Das hätte er tun sollen und dann sehen wir, dass er den Sieg mit seiner Person verbindet, indem er dieses Ephod aufstellt in seiner Heimatstadt. Damit verbindet er den Sieg mit seiner eigenen Person. Armer Gideon, ganz zum Schluss. Wie gesagt, es deutete sich an, da waren schon im Vorfeld ein paar Dinge, die, wenn er im ganz guten geistlichen Zustand gewesen wäre, nicht getan hätte. Er hätte die Aufgabe der Tötung der beiden feindlichen Könige nicht seinem Sohn überlassen. Das war eine Geringschätzung des Feindes. Er hätte das Volk ermahnt, nicht ihm die Ehre zu geben, sondern Gott die Ehre zu geben. Ja, und zum Schluss nahm er sie an. Und diese Ehre und das Denkmal setzte er sich gleichsam selbst. Ein Ephod, ganz eigenartig, nicht? Ein Ephod. Das war ja das Kleidungsstück des hohen Priesters. Das Buch der Richter ist ja nicht chronologisch. Ich sagte das schon am ersten Abend. Wir haben zuerst diese Geschichte der Abfolge der einzelnen Richter bis hin zu Simson. Und dann haben wir ab Kapitel 17 bis zum Ende noch zwei große Begebenheiten, die aber eben nicht zeitlich nach Simson liegen, sondern ganz am Anfang des Buches der Richter, direkt nach dem Tode Josuas. Die beiden großen Sünden des Volkes, Götzendienst und Hurerei. Die finden wir dort am Ende. Aber wie gesagt, sie gehören zeitlich ganz am Anfang der Richterzeit. Und dort bei diesem Götzendienst, da war auch ein Ephod gemacht worden. Können wir nachlesen, nicht? Da war auch ein Ephod gemacht worden. Nicht, dass das irgendjemand trug, sondern so als eine Art, wie eine Art Talisman. Nicht das Ephod bei dem hohen Priester, da war das Brustschild daran befestigt. Und in diesem Brustschild, das war ja eine Tasche, da waren Urim und Thummim, etwas geheimnisvolle Gegenstände, die aber dazu dienten, Entscheidungen zu treffen unter der Führung des Geistes Gottes. Dazu waren Urim und Thummim da, nicht? Wir sehen das auch im Buch Nehemia, wo einige ihre Priesterschaft nicht nachweisen konnten und dann gesagt wurde, sie wurden ausgeschlossen vom Priestertum, bis Urim und Thummim wieder da wären, bis man klare Entscheidungen treffen konnte. Und dieser irgendwie wie ein Art Talisman werden hier Ephods nachgemacht. Geschwister, und das möchte ich auch einmal so anwenden. Auch wir stehen oft in Gefahr, Dinge einfach nachzumachen. Das heißt, wir tun Dinge auch in den Versammlungen, aber das Leben steht nicht mehr dahinter. Es wird nur noch nach außen hin was getan. So haben es die Alten gemacht, so machen wir es auch. Aber die Alten haben dahin gefunden unter viel Übung vor dem Herrn und mit geistlicher Wirklichkeit und wir machen das nach. Kommt das noch bei uns vor? Ich habe das noch nie erlebt, Geschwister. Ich wünschte, ich würde sowas erleben. Dass jemand in unsere Mitte kommt und auf sein Angesicht fällt und sagt, Gott ist in eurer Mitte. War das nicht so am Anfang? Wo Kraft da war? Nein, diese Nachahmung alleine, das nützt nicht viel. Wie gesagt, dieses Ephod, es wurde wie ein Götze dann verehrt wohl, wurde zum Fallstrick für das Haus Israel und vor Gideon und sein Haus. Schade, dass die Geschichte so endet, dass ein ganz bisschen Ehre für sich Gideon nicht abgewiesen hat. Noch einmal die Ehre, König zu sein, so weit ging er nicht. Das sah er noch klar, aber ein bisschen Ehre war ihm schon recht. Und das trübt leider das schöne Bild, was wir von Gideon bisher hatten. Wir wollen ihn aber nicht zu sehr verurteilen, Geschwister. Wir wollen auch sehen, dass auch hier in diesem letzten Kapitel, zumindest am Anfang des Kapitels, in Bezug auf die Ephraimiter und in Bezug auf diese beiden Städte, Gideon das Rechte getan hat. Er hat die Ephraimiter besänftigt, hat im Guten zu ihnen geredet, auf eine schöne Weise. Und wie oft versagen wir darin? Er hat sich von seinem klaren Ziel nicht abbringen lassen, nämlich die Vernichtung des Feindes und nicht das Gericht an diesen beiden Städten sofort ausgeführt. Es hätte ihn aufgehalten bei der Verfolgung des Feindes. Und da sah er klar und er blieb zielgerichtet. Das können wir an ihm loben. Aber dann treten Schwächen auf. Und wir kennen uns alle selbst und wissen, wie rasch wir auch da dem Fallstrick des Feindes erliegen.